Der geneigte Automobildesigner, der wünscht sich, wenn man ihn fragt, sicherlich alle Freiheitsgrade, die er bekommen kann. Und fragt man hingegen einen Produktioner, dann hätte der am liebsten eigentlich die geringstmögliche Variantenvielfalt, höchstmögliche Standardisierung in Bauteilen und Co. Beides zwei Welten, die manchmal so ein wenig aufeinander zu prallen scheinen. Und diese beiden miteinander zu verheiraten, ist so ein bisschen Teil der Disziplin Design for Production oder Design for Manufacturing. Und genau darüber wollen wir heute in der aktuellen Folge von Was mich bewegt sprechen.
Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Timo, du hier.
Ja, hallo mal wieder.
Yannick befindet sich auf dem Weg zu einer unserer Veranstaltungen in München, dem Automotive IT Car Summit und dann dem Mobility Circle. Also an der Stelle hier ein klein wenig Mini-Werbung. Wer Dienstag, Mittwoch, Donnerstag in München ist und noch nichts vorhat, gerne mal beim Car Summit vorbeischauen, wenn man sich rund um das Thema Software-Defined Vehicle und Co., vor allem Software-Einsatz in der Autoindustrie, interessiert. Deswegen, Timo, freue ich mich darauf, dass wir beide heute das Vergnügen haben, nachdem du ja mit Yannick schon in letzter Zeit häufig gesprochen hast. Also inzwischen kann man sagen, fester Bestandteil unseres Podcasts. Auf jeden Fall, unzweifelhaft, in den letzten 4 Wochen hast du häufiger Podcast gemacht als ich.
Gut, so ist es halt, ne? Das ist die schleichende Ablösung, würde ich sagen.
Die schleichende Ablösung. Genau so sieht's aus. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ich bald hier nicht mehr da bin, dann schwimme ich vielleicht mit Beton an den Füßen am Boden der Leine. Hier in Hannover. Und dann gibt's ja einen neuen Podcast-Chef. Timo, ich habe es gerade gesagt, wir wollen heute, haben tatsächlich mal etwas ganz, ja, wie soll ich sagen, ganz Spezielles vor, was jetzt vielleicht nicht so aktualitätsgetrieben ist, trotzdem aber einen, sagen wir mal, vergleichsweise aktuellen Aufhänger hat, weil du nämlich unterwegs warst, so wie du das so häufig bist und dir etwas angeschaut hast, nämlich zu dem Thema, zu dem ich ja gerade schon das Intro gegeben habe. Design for Production, Design for Manufacturing, wie man es nennt, ist egal, meint beides das Gleiche, nämlich im Prinzip die enge Verzahnung oder man könnte auch sagen, den frühen Austausch zwischen eigentlich Design- und Entwicklungsabteilungen und den Produktionern, um natürlich einfach sicherzustellen, dass das, was der Designer sich ausdenkt, am Ende auch produzierbar ist und umgekehrt, dass was der Produktioner sich vielleicht auch an bestimmten Rahmenbedingungen hat, frühzeitig in die Designprozesse mit einfließen kann. Also man könnte eigentlich sagen, beide Seiten müssen eigentlich sehr frühzeitig am Tisch sitzen. Und Timo, du warst unterwegs und konntest dir ja bei einem deutschen OEM das mal ein bisschen genauer anschauen.
Ja, genau. Ich war bei Porsche in Leipzig, unter anderem in Leipzig, im Leipziger Porsche-Werk. Da ging das Ganze los. Aber unter anderem dann auch noch in Schwarzenberg im eigenen Werkzeugbau von Porsche und in Halle, wo sie nach eigenen Angaben das modernste Presswerk der Welt betreiben. Mhm. Und alles, wie du sagst, vor dem Hintergrund Design trifft Produktion. Und da haben wir wirklich uns vor Ort in den einzelnen Bereichen anschauen können, wie das dann in der Realität letztlich auch umgesetzt wird. Also ich meine, Porsche ist, würde ich schon sagen, eins der Autos, was so mit das wiedererkennbarste Design überhaupt hat. Wenn man sich jetzt mal so einen 911er vorstellt, ja, der hat sich natürlich in den letzten Jahren auch irgendwo verändert, aber an sich war es schon immer eine ähnliche Linie.
Ja.
Und man hat da wirklich, egal wo man war, gemerkt, dass dieses Thema irgendwie einen ganz besonderen Stellenwert hat bei Porsche. Und ja, von daher haben wir da wirklich 2 Tage waren es letztlich gezeigt bekommen, wie das Ganze dort abläuft. Von, sage ich mal, den ersten Ideen, Designideen, dann mit den hartnäckigen Auseinandersetzungen zwischen Designchef und Albrecht Reimold, dann letztlich als Produktionsvorstand, die dann da zum Abschluss quasi nochmal eine Podiumsdiskussion mehr oder weniger gehalten haben, mit Fragen von Journalisten noch dazu. Also es war, man konnte wirklich schon so ein bisschen erahnen, wie das da wahrscheinlich intern abgeht.
Ja, finde ich super spannend. Lass uns da gleich genau mal reinschauen, dass du so ein bisschen die einzelnen Aspekte und Stationen mal durchgehen kannst. Aber wie du schon sagst, gerade Porsche natürlich ein spannendes Beispiel. weil da natürlich, wie du selber sagst, ein Design, was ikonisch ist, was im Prinzip auch ja wichtig ist, dass das so wiedererkennbar ist. Ja, man kann vielleicht sich auch vorstellen, dass man da vielleicht weniger als in der vielleicht an der einen oder anderen Marke, also jeder Automarke ist seine Wiedererkennbarkeit wichtig. Ja, also da brauchen wir ja nicht drüber diskutieren. Aber ich glaube schon, dass vielleicht den einen oder anderen Kampf, den man kämpft intern, der ja gar nicht sozusagen gegeneinander sein muss, aber einfach, wenn es um genau das, was du gerade gesagt hast, dann trifft sich am Ende der Chefdesigner mit dem Produktionsvorstand und sagt, ja, wie kriegen wir es jetzt hin und wie kriegen wir am Ende sozusagen, wie kommen wir dann auf einen Mittelweg, den ihr produzieren könnt, und der eben auf dieses ikonische Design auch einzahlt, ist, glaube ich, deswegen Porsche einfach ein sehr spannendes Beispiel, ne?
Ja, absolut. Und ich würde auch mal sagen, von meinem Gefühl her, das hat natürlich auf Nachfrage keiner bestätigt, weil natürlich keiner so ein bisschen nachgeben wollte, hatte ich das Gefühl. Aber ich würde schon sagen, dass die Designer bei Porsche ein bisschen mehr Gewicht haben als vielleicht bei dem einen oder anderen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja.
Hersteller, also es war wirklich so beeindruckend, die haben das teilweise an dem Beispiel des Seitenteils vom 911er, ich weiß nicht, ob das jetzt jeder vor Augen hat, aber ansonsten nachher mal googeln, wie das aussieht, mit dieser speziellen Ziehtiefe, wie weit man sozusagen das Material, das Aluminium, die arbeiten ja nur noch mit Aluminium, ziehen kann, beschrieben. Und dieses Teil hat eine Ziehtiefe von über 300 Millimetern, das sagt einem jetzt erstmal nicht viel, wenn man sich nicht ständig mit diesem Thema befasst. Aber es war wirklich, immer wieder kam dieses Teil zur Sprache. Und egal, ob es dann von den ersten Skizzen ging oder am Modell, da wird ja auch wirklich noch per Hand am Anfang gearbeitet. Es ist jetzt nicht so, dass da alles komplett digital ist. Also es geht da auch noch Hand in Hand, sage ich mal, das Arbeiten am Modell oder eben letztlich das Digitalarbeiten bis hin dann zum Werkzeugbau, dass die Werkzeuge dementsprechend auch überhaupt baubar sind, um dieses Teil am Ende pressen zu können, im Presswerk wiederum. Ne? Also das sind ja alles so Sachen, wenn man sich da jetzt nicht so tief in der Regel mit befasst, dann ja, es ist Wahnsinn, wie extrem viel Arbeit da drin steckt und wie viel Abstimmungsprozesse auch letztlich notwendig sind, um so ein Auto so zu bauen, wie es dann letztlich aussieht.
Ja.
Ja, also das Ganze ging, wie gesagt, los in der Qualitätskontrolle dort im Porsche-Werk in Leipzig. Also wir waren ja schon mal da, Pascal, zusammen bei der Factory-Tour und jetzt das zweite Mal, wenn man das... Du kommst da so in diese Qualitätskontrolle rein und alles ist ganz still und glänzt auf Hochglanz, überall alles perfekt ausgeleuchtet. Das gehört natürlich zum Werk dazu, aber so den Rest vom Werk hat das für mich so wenig zu tun. Ne? Also es ist halt wirklich so, wo wirklich, kann ich nicht, ich habe keinen Vergleich, aber es war schon wirklich extrem, wie die Leute da, die da im Hintergrund, während wir da die Vorträge gehört haben, gearbeitet haben, sich das angesehen haben, ob doch wirklich alles kleinste Detail bis es dann letztlich perfekt aussieht von dem Seitenteil. Ja. Wenn das Licht drauf fällt, dass das Licht nicht irgendwie bricht und
unglaublich sensorisch geschulte Mitarbeiter, ne, die ja auch dann so mit Handschuhen zum Teil ja auch über den Lack gehen und kleinste Unebenheiten erkennen können, die man mit dem bloßen Auge gar nicht sieht. Und das ist schon beeindruckend, ja.
Genau, richtig. Und also du konntest das, auch wenn du jetzt, sag ich mal, diesen Designprozess natürlich in den zwei Tagen nicht komplett verfolgen konntest, wie das nun auch noch entsteht, aber du konntest da auch schon erahnen, was letztlich da für Arbeit schon drinsteckt. Und wenn man mal so ein bisschen dann weiter schaut, wie das Ganze denn letztlich vonstatten geht dort bei Porsche, wie es zumindest uns beschrieben wurde. Also das ganze Designzentrum, sag ich mal, ist in Weissach. Da entsteht das Design von diesem Style Porsche Team, die das Ganze da entwickeln. Und ja, von da aus geht es dann letztlich weiter. Ganz viel wird auch in diesem Bereich mit digitalen Zwillingen beispielsweise gearbeitet. Also auch, das sind gigantische Datenmengen, die da letztlich verarbeitet werden. Und es wird halt immer wieder zwischendrin dieser Produktionsprozess mit, sage ich mal, mitgedacht. Also es wird jetzt nie erstmal gearbeitet und dann wird designt und dann irgendwann kommt der Reimold, sage ich mal, und sagt, jetzt könnt ihr wieder von vorne anfangen, sondern im Prinzip ist es quasi ein ständiger Austausch, ob, sage ich mal, der nächste Schritt jetzt auch machbar ist oder machbar wäre in der Produktion. damit man natürlich nicht letztlich für die Tonne arbeitet. Wobei, die Frage habe ich natürlich auch gestellt, wie viel von den ganzen Sachen, die ihr euch da ausdenkt, landen letztlich in der Tonne? Es wurde, glaube ich, sehr diplomatisch geantwortet, aber es ist natürlich trotzdem so, die allerwenigsten Sachen, die dann letztlich sich in den Köpfen der Designer rumspielen, finden das natürlich auch letztlich zur Serienreife. Klar. Also es gibt ja ganze Bücher über irgendwelche Designstudien, die in diesem Stadium letztlich stecken geblieben sind, ist ja klar. Ja. Aber ja, wie gesagt, also es war halt, wie gesagt, sehr anschaulich da schon beschrieben worden, wie dieser Austausch bei jedem Schritt sozusagen stattfindet. Und dann ging es halt nach Schwarzenberg, wo wir dann auch nochmal uns dann angucken konnten, wie da gearbeitet wird.
Ja, spannend, extrem spannende Einblicke, weil du sagst es, der Austausch, der muss im Prinzip immer gemeinsam stattfinden. Und eine Sache, an die ich mich jetzt ganz gut erinnern kann, und das ist vielleicht ein ganz spannender Fakt, dass wir heute über das Thema sprechen, ist, Timo, wir haben im vergangenen Jahr ein Event, ein Kongress dazu hochgezogen, der hieß Design for Production, wo wir genau versucht haben, eigentlich diesen Austausch so ein bisschen auch herzustellen, also erstmal natürlich abzubilden und zu schauen, welche Absprachen müssen zwischen einer Designabteilung und einer Produktionsabteilung eigentlich stattfinden, damit genau dieses Silo-Denken auch so ein bisschen aufbricht, genau wie du es gerade skizziert hast, damit es eben nicht darum geht, Designer Design, dann kommt das Ganze irgendwann zum Produktioner, der schlägt die Hände mit dem Kopf zusammen und sagt, liebe Leute, das geht doch gar nicht, dann fangen die wieder von vorne an und dann kommt das wieder und so weiter, was ja eine unfassbare Zeitverschwendung ist. Jetzt könnte man sagen, wenn man sich jetzt mit der Autoindustrie nicht auskennen würde, könnte man jetzt sagen, naja, nie im Leben würde ja würde ein Industrieunternehmen sozusagen sich in Strukturen reinentwickeln, wo das so wäre, dass sich die Abteilungen nicht gut miteinander austauschen. Aber wir alle miteinander wissen, dass das in der Autoindustrie durchaus der Fall ist, dass es da, ja, was das Thema Silo-Denken zwischen den Disziplinen, zwischen den Fachabteilungen, dass es da teilweise ganz große Mauern gibt, ja. Und das war auch etwas, was wir festgestellt haben, als wir dieses Event hochziehen wollten. Also wir haben es auch gemacht, aber wir haben absolut festgestellt, dass das nicht trivial ist, sozusagen diese Design-Community und diese Produktions-Community irgendwie gemeinsam sozusagen dahin zu bekommen. Und zwar gar nicht wegen jetzt großer Ablehnungshaltung. Also sowas wie, wenn die kommen, dann komme ich nicht. Um Gottes Willen, so war das nicht. Aber es hat sich in der Praxis einfach als so schwierig erwiesen, die zusammen in einen Raum zu bekommen, weil dann doch die einen sagen, ja, was soll ich denn da? Und die anderen sagen auch, was soll ich denn da? Ja, da sehe ich mich irgendwie nicht. Und so auch für unser Ansinnen, diese Silos so ein bisschen abzubauen, das war Anfang 24, haben wir das versucht. Das war schon ganz schön schwer, ja. Und deswegen finde ich es eigentlich umso spannender, dass Porsche da jetzt wirklich diesen großen Workshop auch gemacht hat, wo du warst. Und bin gleich noch gespannt auch auf die weiteren Einblicke noch. Aber das ist so, finde ich, so eine spannende Erkenntnis, dass das jetzt vielleicht doch langsam da ist, weil wenn wir so ein bisschen auch so über diesen China Speed, ja, über diesen Entwicklungen innerhalb von 2 bis 3 Jahren irgendwie sprechen, dann muss das natürlich einfach alles viel, viel schneller gehen, ja. Und wenn das viel schneller gehen muss und wenn das kostengünstiger gehen muss, weil Zeit ist Geld und so weiter, dann geht das ja nur, indem man sich einfach ganz eng miteinander abstimmt und nicht sozusagen jede Disziplin dann doch wieder einfach weitestgehend ihr eigenes Süppchen kocht und am Ende versuchst du das dann miteinander zu verheiraten, stellst fest, geht nicht und dann fangen alle wieder von vorne an, aber ziehen sich auch wieder nur ins stille Kämmerlein zurück. Und ich glaube, so ist das lange Zeit in der Autoindustrie schon einfach auch ein bisschen der Fall gewesen, ne? Vielleicht, weil man sich das auch in einem gewissen Luxus heraus auch einfach so gegönnt hat. Ja, war vielleicht ein ineffizienter Prozess, aber war schon okay so. Ja, und wie du selber auch sagst, ich glaube, sowohl die Produktioner als auch die Designer sind in so einem Automobilkonzern relativ mächtige Leute, weil sie beide einfach eine unglaublich wichtige Rolle spielen. Also insofern muss ich wirklich sagen, finde ich sehr, sehr spannend, dass Porsche das jetzt so macht und da auch wirklich mal die Öffentlichkeit zu genau dem Thema, weil es ja schon ein spezielles Thema ist, auch einlädt.
Genau, und man muss natürlich dazu sagen, das hatten wir am Anfang schon gesagt, Porsche ist sicherlich nicht mit anderen OEMs in jedem Detail jetzt groß vergleichbar. Es ist halt ein Premium-Hersteller, sage ich mal. Ne? Die Probleme, die jetzt aktuell haben, sind sicherlich nicht auf irgendwelche Designprobleme zurückzuführen, sondern das hat ganz andere Gründe. Ja. Da wollen wir jetzt gar nicht groß drauf eingehen, aber dennoch hat man da sicherlich auch für das Thema irgendwie eine höhere leicht höhere Affinität, aber man hat es halt auch sehr klug aufgebaut, finde ich, weil diese ganzen einzelnen Abteilungen sind allein schon räumlich nicht sehr weit auseinander, ne? Also wir waren da, wie gesagt, im Porsche-Werk in Leipzig, wo beispielsweise Panamera und Macan gebaut werden. Ja. Der Werkzeugbau ist in Schwarzenberg, das ist im Erzgebirge, das ist jetzt auch nicht so weit weg. Und das Presswerk, wie gesagt, was sie zusammen mit Schuler betreiben, also es ist ein Joint Venture mit Schuler, mhm. Ist in Halle. Also Leipzig-Halle ist keine halbe Stunde. Ja. Und wenn du mit einem elektrischen Macan wie wir dahin fährst oder hin und her
pendelst. Das ist nur eine Viertelstunde.
Das hat natürlich nochmal deutlich mehr Spaß gemacht, dann auch noch zu sehen, was sind denn das eigentlich auch für Autos, die da bauen, um die mal zu testen. Das nochmal ganz nebenbei gesagt. Also das sind natürlich schon die feinsten Modelle, die man da dann letztlich bekommen kann. Aber so viel, da möchte ich gar nicht mehr drauf eingehen. Aber es zeigt schon, die haben sich schon was dabei gedacht. Ne? Also Leipzig, Schwarzenberg, Halle, räumlich alles nah beieinander. Dann noch in Weißach, wo das Design entsteht. Und beispielsweise die Werkzeuge, die dann letztlich in Halle zum Einsatz kommen, in diesem Presswerk, die werden ja in Schwarzenberg gefertigt. Mhm. Und da gibt es wirklich Austausch. Da gibt es eine extra einzelne Presse in dem Werkzeugbau in Schwarzenberg. Gibt es eine eigene Presse, was ja auch nicht alltäglich ist, die dann quasi ja, Prototypen technisch arbeitet und dann, wo quasi ein Werkzeug zwischen Halle und Schwarzenberg hin und her gefahren werden kann, um vorab zu testen, passt das so? Können wir das dann letztlich so auch in diesem letztlichen Presswerk, in dem Smart Press Shop in Halle auch so verwenden? Ne? Und da merkt man schon, das ist alles sehr aufeinander abgestimmt und dieser gewisse maximale Hang zur Perfektion, den man ja auch irgendwo als Kunde erwartet, wenn man sich einen Porsche kauft,
absolut.
Der kommt nicht von ungefähr. Ne? Also der ist da wirklich zu spüren. Und auch bei den Mitarbeitern. Ne? Also hat man da schon das Gefühl, dass die sehr, sehr stolz sind, da in diesem Bereich arbeiten zu dürfen. Also wenn wir jetzt mal nochmal auf das Werkzeugbauwerk da in Schwarzenberg eingehen, das Ding besteht seit über 125 Jahren da so. Ne? Das ist, wenn du da hinfährst und denkst, wo bin ich hier? Ne? Und das ist jetzt, sage ich mal, nicht der dicht besiedelste Bereich. Und da war das jetzt nicht, dass da so ein Werk steht, wo sowas entsteht, ne? Und das ist ja wirklich Hightech. Also da ist jetzt nicht so, dass da irgendwie, weiß ich nicht, dass alles auch nur noch Handarbeit ist, um Gottes Willen. Also das ist alles KI-basiert, das ist hochmodern und das ist schon was, was man so nicht auf dem Schirm hat, wenn man sich jetzt nicht damit beschäftigt, aber es war wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie dort gearbeitet wird. Und dann eben der Übergang, am nächsten Tag waren wir dann in Halle in diesem Presswerk, was übrigens nicht nur für Porsche arbeitet, also dadurch, dass ein Joint Venture ist mit Schuler, haben die halt auch, wir haben es nett umschrieben, wir haben Kunden aus München, aus Stuttgart, aus Grünheide, kann man sich denken, wer
damit gemeint ist. Mag ja Münchner Kunden geben, die ja in Leipzig selber ein Werk haben.
Ja,
habe ich gehört.
Genau, ja, genau. Also, ne, also das, wie gesagt, das Ding wird jetzt nicht nur von Porsche genutzt, ist aber eben extra von Porsche mit aufgebaut worden, weil sich eben ein eigenes Presswerk in dem Sinne für die Stückzahlen, die da rauskommen, nicht lohnt, sodass man es dann als Joint Venture macht. Und das fährst da hin, Industriegebiet, riesengroßer Klotz einfach nur hingestellt und es ist, da wird überhaupt gar nicht mehr mit Papier gearbeitet quasi. Ne? Also es ist schon wirklich eine Art, wie ich ein Presswerk persönlich auch noch nie erlebt habe. Wenn du eine normale Factory-Tour machst, ist das immer so der erste Teil. Ja. Sag ich mal, geht man vielleicht auch nicht immer so in die Tiefe dann mit rein, geht dann irgendwie immer eher so Richtung Karosseriebau, schaut man sich vielleicht näher an oder dann am Ende logischerweise die Montage. Aber das mal zu sehen, wie da auch gearbeitet wird, Werkzeugwechsel beispielsweise, wie schnell der da vonstatten geht. Ne? Also 30 Minuten laut Herstellerangaben halb so lang, wie es normalerweise dauert, so ein Werkzeug zu wechseln, was ja auch mehrere 10, weiß ich nicht, wie viel Tonnen wiegt.
Ja, ne? Noch mehr wahrscheinlich regelmäßig, ne? Also ich finde ja tatsächlich Pressshops immer extrem beeindruckend zu sehen, weil das sind ja wirklich einfach die größten Hallen, die du dir vorstellen kannst, mit diesen tonnenschweren Werkzeugen, die dort einfach mit diesen Kränen sozusagen dann getauscht werden. Und insofern kann man sich dann doch, wer es mal gesehen hat, kann sich dann doch sehr, sehr, sehr gutes Bild im Kopf davon, dass das nicht mal eben schnell ausgetauscht ist, um dann doch irgendwie die nächsten Karosserieteile und Co. zu fertigen.
Nicht so ganz, ne? Also du gehst da durch dieses Presswerk, wie gesagt, für ein Presswerk war es erstaunlich leise, aber wie gesagt, muss ja auch von irgendwo herkommen, dass sie es als modernstes Presswerk der Welt bezeichnen. Also sonst ist es ja teilweise, wenn diese Presse da drauf fährt, das knallt schon ordentlich, ist da jetzt auch so gewesen, aber es war alles ein bisschen gedämpfter, sehr, sehr aufgeräumt und es hatte so einen gewissen Manufakturcharme, sofern das ein Presswerk haben kann. Also es sind halt gigantische Werkzeuge, die ja über deinen Kopf fahren. Also es war ein bisschen komisch, du gehst da lang und über deinen Kopf direkt so ein Werkzeug, was dir, sag ich mal, dich komplett zermanschen würde, da wäre nichts mehr übrig. Also ein spezielles Gefühl, aber auch da wurde halt immer wieder betont, dass alles, was dort passiert, irgendwo immer vor diesem Hintergrund der Zusammenarbeit letztlich mit den Designern vonstatten geht. Ne? Also wenn man jetzt an Presswerk denkt, denkt man das ja nicht, dass das irgendwie vorab ständig auch mit den Designern irgendwie da groß besprochen wird. Aber es ist tatsächlich so, dass diese ganzen Teile oder diese ganzen Rädchen da ineinander greifen bei Porsche, um letztlich so ein 911er Seitenteil beispielsweise am Ende auch wirklich ziehen zu können, pressen zu können, so herstellen zu können, wie es am Ende eben aussieht. Ne? Und dieser ganze Prozess dorthin, wir haben es ja auch in den Artikeln dazu aufgeschrieben schon. Die sind ja schon bei uns veröffentlicht, wenn man sich das nochmal in Ruhe durchlesen möchte, wie das Ganze vonstatten geht. Also gerne mal reinklicken. War wirklich sehr, sehr interessant. Und ich denke und ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass wir uns diesen Bereich anschauen können, gerne auch bei anderen Herstellern, weil das schon etwas ist, wie du sagst, wo man bei dem Kongress jetzt letztes Jahr schon noch das Gefühl hatte, okay, da gibt es noch relativ viel Silo-Denken, aber die Notwendigkeit, dass das eben bei allen Herstellern ja verbessert wird, ist da. Und anhand von Porsche war es wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, wie das heutzutage schon funktionieren kann.
Mhm. Vielleicht haben wir noch so zwei Fragen, die eine Frage wäre, sitzen denn wirklich interdisziplinäre Teams auch zusammen? Also gibt es Teams, die wirklich aus der jeweils einen Disziplin und anderen Disziplinen quasi gemeinsam wirklich am Tisch sitzen, also nicht jetzt nur einfach ein geplanter Austausch, sondern wirklich auch die gemeinsame Arbeit am Produkt, oder hast du das so jetzt nicht mitbekommen?
Also irgendwie, also was heißt mitbekommen? Also uns wurde es jedenfalls so beschrieben. Ne? Ob es dann letztlich so ist, weiß ich jetzt nicht. Wir waren jetzt nicht stilles Mäuschen beim Entstehungsprozess.
Ja, klar.
Das ist klar, ne? Aber also so, wie uns der ganze Prozess dort geschildert wurde, ne? Also von den Entstehungen in Weissach über dann letztlich die verschiedenen Schreibtische, wie das Ganze geht mit dem Werkzeugbauer und dann dem Smart Press Shop, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es nicht so ist. Das kann, wenn man es so bauen möchte, wie Sie es beschreiben und wie es dann letztlich auch aussieht, das kann man sich ja auch dann letztlich ansehen, dann kann es eigentlich nur so gehen, dass dort, wie es ja auch beschrieben wird, interdisziplinär gearbeitet werden muss. Weil sonst stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor. Und dadurch, dass man eben alles in der eigenen Hand hat, von der ersten Bleistiftskizze bis zum eigenen Presswerk, was dir das Ding dann baut, das geht dann zurück in dein eigenes Werk, was 30 Minuten entfernt liegt, hat das schon Hand und Fuß. So jedenfalls mein Eindruck, den ich da gewinnen konnte.
Und der zweite Punkt, den ich noch habe, ist, du hast ja gerade gesagt, auf der einen Seite gibt es einfach die Notwendigkeit sozusagen, sich mehr auszutauschen, einfach weil es schneller werden muss und weil das bedeutet, dass ich mir im Prinzip diese ganzen Abstimmungen und so weiter nicht mehr leisten kann und nicht mehr leisten will. Also es geht natürlich um Kostensenkung, um Geschwindigkeitsaufnahme, Fehler vermeiden, anstatt sie später zu korrigieren und so weiter. Aber es gibt ja auch noch, sagen wir mal, die technischen Innovationen und technischen Möglichkeiten, die jetzt von außen vielleicht kommen und das Ganze überhaupt erst sehr effizient ermöglichen. Also Stichwort Digitalisierung. Seid ihr da in dem Workshop auch irgendwie stärker drauf eingegangen? Weil das ist natürlich auch so ein Thema Digitalisierung, auch künstliche Intelligenz ist natürlich etwas, was die Bereiche auch wieder näher zueinander bringt, weil man eben auch genau diese Anforderungen, also dass zum Beispiel auch einfach innerhalb eines CAD-Modells, einer CAD-Generierung natürlich auch schon bestimmte Bauteilanforderungen so hinterlegt sind, dass man bestimmte Freiheitsgrade schon so ausgeschlossen sind, dass klar ist, ich kann im Prinzip Bauteile und Komponenten gar nicht auf eine bestimmte Art und Weise fertigen, die sich später als nicht möglich oder sowas herausstellen. Das sind natürlich alles so Themen, wo man da auch nochmal durch die Digitalisierung Geschwindigkeit aufnehmen kann, aber wo vielleicht jetzt auch nochmal so ein Fugenkit sozusagen zwischen diese Abteilungen auch kommt, oder?
Ja, absolut. Also das war quasi dauerhaft, sage ich mal, begleitendes Thema, ne? Also dass es eben genauso nur so gehen kann, bis letztlich zu der Aussage von dem Leiter des Presswerks, dass seine Vision eine Dark Factory ist, ne? Also dass es dann am Ende nicht nur in dem Entstehungsprozess, sondern auch letztlich bei den Leuten, die es umsetzen, natürlich wird es noch Menschen geben, aber die haben halt dann letztlich eine überwachende Funktion. Und das sind schon Dinge, die man da schon spüren kann, jetzt schon. Also gibt zwar da natürlich noch Leute, die letztlich auch per Auge kontrollieren, ob alles in Ordnung ist, aber das sind alles Sachen, da sind die schon lange, lange dran. Ja. Und wie gesagt, von der Entstehung und da den dauerhaften Nutzen von digitalen Tools, wie gesagt, alles. In jedem Bereich gibt es digitale Zwillinge dort, die längst schon im Einsatz sind. KI brauchen wir gar nicht drüber sprechen, ohnehin. Aber du merkst halt, dass das natürlich auch notwendig ist, um eben auch diese Konkurrenzfähigkeit aufrechterhalten zu können. Auch in jedem Bereich. Und eine Aussage zu sagen, die Dark Factory ist eine Vision, ist unsere Vision. Ja, das sagt eigentlich schon alles so am Ende. Von daher auf jeden Fall, kann ich nur so bestätigen.
Timo, ich fand es sehr spannende Einblicke in ein Themenfeld, was, das ist so ein bisschen heute angeklungen, vielleicht gar nicht häufig so auf der Agenda steht oder viele OEMs nicht häufig auf die Agenda setzen, sage ich es mal. Umso spannender tatsächlich, dass Porsche das getan hat und da wirklich mal gesagt hat, hier, da müssen wir mal was zu machen und da müssen wir mal was zu kommunizieren, da müssen wir mal zeigen, wie wir tatsächlich im Design und Produktion miteinander arbeiten, um am Ende effizient und kosteneffizient und schneller am Ende auch zu einem Ergebnis kommen, nämlich ein produzierbares Fahrzeug, was auf der einen Seite natürlich das ikonische Design nicht vermissen lässt und auf der anderen Seite natürlich aber auch die Produktionsexzellenz, die sich natürlich ein Unternehmen wie Porsche auf die Fahne schreibt. Extrem spannende Einblicke. Danke dir dafür. Du hast die Beiträge ja schon angesprochen. Die verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, könnt ihr natürlich nochmal alles nachlesen, noch einmal im Detail. Ich danke dir, Timo, und wir hören uns dann wieder in der kommenden Woche. Bis dahin, ciao.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.